Lebensraum gestalten. Ein Podcast von Wien Süd. Wisst ihr schon, wo ihr in 5 Jahren leben wollt? Und vor allem wie? In einem Haus oder in einer Wohnung? Am Land oder in der Stadt? Egal, ob ihr diese Fragen jetzt beantworten könnt oder nicht. Wie wir leben und wohnen wollen und ob wir das verwirklichen können, das hat einen richtig großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Aber es gibt da auch richtig viele Herausforderungen rund um das Thema Wohnen. Städte werden immer heißer, Wohnraum ist kaum noch leistbar und am Land sind die Ortskerne wie ausgestorben, weil alle nur noch im Shoppingcenter am Ortsrand sind. Mein Name ist Laura Franz und ihr hört Lebensraum gestalten. Der Podcast, der euch dabei hilft, eure Wohnvisionen zu erfüllen und ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Wie wollt ihr in Zukunft leben? Und heute ganz konkret, was erwarten wir uns von einem guten Lebensraum und was heißt das überhaupt für einen persönlich?
Ich wohne aktuell in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten und ich fühle mich sehr wohl. Und dazu muss man sagen, ich habe vorher 40 Jahre lang ohne jeden privaten Frei- oder Grünraum gewohnt, mitten in der Stadt. Und das war ein krasser Wechsel, der zuerst sehr ungewohnt war, aber jetzt sich für mich genau stimmig anfühlt in der Lebensphase, in der ich gerade bin.
Das ist Andrea Eggenbauer. Sie hat Architektur studiert an der TU Wien und an der University of Manchester. Lange Zeit hat sie für die Stadt Wien gearbeitet, unter anderem mit Planungstätigkeiten für Amtshäuser und Schulen oder auch als Jurorin in Architekturwettbewerben. Und seit kurzem ist sie selbstständig als Konsulentin für humane Nachhaltigkeit und Nutzerinnenverhalten in Wohnbau- und Quartiersentwicklung. Bitte kurz übersetzen, was heißt das genau?
Das heißt, dass ich Bauträgerinnen unterstütze, Menschen besser zu verstehen und dieses Wissen dann in der Planung umzusetzen. Das heißt, wir Menschen haben einfach Bedürfnisse und die müssen wir im Raum verwirklichen, damit Menschen sich einfach wohlfühlen und dass Wohnbauten angenommen werden und auch wertgeschätzt werden.
Und wie bist du auf die Idee gekommen, dich da selbstständig zu machen?
Die Geschichte ist ein bisschen länger. Es hat angefangen, dass ich in der Planung immer wieder gemerkt habe, es gibt super Ideen und super Überlegungen, wie wir den bestmöglichen Lebensraum gestalten können. Und in der Realität habe ich dann festgestellt, okay, irgendwas funktioniert da nicht, da fehlt was, woran liegt das? Kann man das verallgemeinern? Ja, kann man das herunterbrechen und dann im nächsten Projekt besser machen? Oder muss man es jedes Mal von Neuem herausfinden sozusagen? Und ganz konkret war das eine Situation, die dann, wo es dann wirklich Klick gemacht hat. Da habe ich 2 Gebäude nebeneinander gesehen, 35 Meter hoch, also relativ hoch für Wien. Und das eine hat einen ganz anderen Eindruck auf mich gemacht als das andere. Und da war die Frage tatsächlich, was ist es? Was macht diesen Unterschied dermaßen markant aus und wie kann ich das jetzt hernehmen und verwenden? Und dann habe ich begonnen, mich umzuschauen, zu forschen, zu schauen, was gibt es alles an Wissen aus den Humanwissenschaften und was kann man denn da machen daraus?
Und dann hast du dir gedacht, weil es kein anderer macht, mache ich es jetzt selber.
Genau, genau so ist es. Es gibt kaum Menschen im deutschsprachigen Raum, die das machen. Ja, und ich habe gedacht, das braucht es, genau.
Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass wir gerne in unseren Wohnräumen leben?
Naja, der Wohnraum ist für uns existenziell, ne? Also er ist ein wirklicher Grundpfeiler unseres Lebens. Das ist der Raum, in dem wir uns zurückziehen können, aus der Gesellschaft sozusagen, wo wir Sicherheit brauchen, wo wir uns erholen wollen, wo wir auch mit unserer Familie Gemeinschaft leben. Und der sollte bestmöglich einfach für uns gestaltet sein, weil das Auswirkungen hat auf die Einzelperson, aber dann wieder rückwirkend natürlich auf die ganze Gesellschaft. Weil je besser es dem Einzelnen geht, auch in der Gemeinschaft, desto stärker sind wir dann alle und desto resilienter sind wir auch alle.
Das heißt, das ist kein Thema, was jetzt nur mich persönlich betrifft, sondern das ist wirklich was, wo wir uns als Gesellschaft auch Gedanken machen sollten?
Genau, unbedingt, ja. Mhm, ja.
Gibt es denn sowas wie ein Patentrezept, was alle Menschen brauchen, damit es ihnen in ihrem eigenen Lebensraum gut geht?
Ja, es gibt einige Bedürfnisse, die wir alle haben, quer durch die Bank sozusagen. Ein ganz wesentliches Thema ist zum Beispiel Sicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit. Das heißt, in einer Wohnumgebung zu leben, in der wir bis zum gewissen Maße erwarten, also verstehen können, was uns erwartet und nicht jedes Mal vor komplett neuen Herausforderungen und Themen stehen, also ein bisschen Stabilität. Auch ein sicheres Gefühl, zum Beispiel, um das jetzt greifbar zu machen, am Nachhauseweg. Ja, dass ich einen Weg vor mir habe, wo ich relativ entspannt gehen kann, mich sicher fühlen kann und nicht jeden Tag zum Beispiel Angst haben muss. Das sind also so Sicherheitsgefühle. Privatsphäre ist ein ganz wesentlicher Aspekt beim Thema Sicherheit. Und Erholung gehört da eng zusammen. Ne? Also wenn wir uns sicher fühlen, können wir uns erholen. Sonst ist das nicht gegeben zum Beispiel.
Und was ist denn da auch ein Punkt, wo man sagt, das macht jetzt nicht nur ein Einzelner, sondern Sicherheit. Also da kann ich jetzt vielleicht nicht zwingend als Einzelperson dafür sorgen, dass es bei mir sicher ist. Mhm. Das heißt, da spielt auch schon die Politik ganz stark mit rein, oder?
Es ist die Planung. Ich würde jetzt sagen, genau, die Planung, wie wir Räume, wie wir Wohngebäude, wie wir Siedlungen, wie wir Stadträume planen, ist da eben ganz entscheidend, genau.
Okay, also alle, die in der Entwicklung von einem Projekt mit dabei sind.
Mhm, genau, bis zur Stadtplanung, ja, in jedem Maßstab.
Jetzt waren wir beim Thema Erholung. Wie sieht es da aus mit Natur? Gerade in Städten ist es ja oft ein bisschen schwierig, dass man sagt, man hat Natur, wo man sich erholen kann. Kann das auch anders stattfinden?
Natur ist ein Garant dafür sozusagen, der sehr stark unterstützt. Also den kann man immer am besten mitnehmen, weil er einfach hilft. Wir kennen das alle, dass wir mal sagen, ich muss jetzt endlich mal wieder ins Grüne sozusagen. Das heißt, Natur ist für uns als Menschen wichtig, weil es einfach eine Reizvielfalt und eine sensorische Qualität hat, auf die wir als Menschen, als Wesen gepolt sind einfach. Ja, also das ist für die Sinne, nicht nur für unsere Augen, aber auch für das, was wir hören und empfinden, ist es einfach wahnsinnig wichtig. Das erdet uns im wahrsten Sinne des Wortes. Und man kann dieses Thema dann natürlich aber auch wichtig in der gebauten Welt aufnehmen. Ja? Das heißt, immer dann, wenn Räume extrem sensorisch reizarm sozusagen gestaltet sind, das heißt sehr monoton sind, ist es für uns auf lange Zeit schwierig auszuhalten tatsächlich. Also wir werden dann unruhiger, gereizter.
Wie kann man sich das vorstellen, jetzt sensorisch monoton? Mhm. Als Laie weiß man vielleicht nicht genau, was heißt das?
Ja, zum Beispiel eine Fassade, die kaum gestaltet ist, also ganz reduziert oder überhaupt fensterlos zum Beispiel im Extremfall. Also solche Situationen oder riesen befestigte Flächen ohne irgendwelche Strukturen, wo das Auge sich auch ein bisschen anhalten kann sozusagen oder einfach auch Informationen aufnehmen kann.
Das sind solche Situationen. Gerade in der aktuellen Zeit hat man ein bisschen das Gefühl, dass alle Fassaden irgendwie jetzt gleich ausschauen. Also wenn ich mir Altbauten anschaue, dann sind das oft ganz spannende Fassaden und gleichzeitig irgendwie die modernen sind alle weiß mit grauen Fensterläden. Das ist doch genau das, was es jetzt nicht sein sollte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das stimmt, ja. Also genau das ist einer der Gründe, warum wir die historischen Bauten so mögen, einfach weil sie eben solche Qualitäten auch mitbringen. Und im modernen Kontext muss man sagen, kann man das schon noch reinbringen, aber da geht es dann oft darum, zum Beispiel Holzfassaden zu integrieren, ne, solche Elemente. Oder auch mit verschiedenen Schichten sozusagen in der Tiefe zu spielen. Da kann man schon einiges aufnehmen. Oder Fassadenbegrünungen, ja, wie sie jetzt auch im Flächenmittlungsbebauungsplan häufig vorgeschrieben werden, der Stadt Wien, die helfen natürlich auch sehr gut, weil da hat man das Naturelement gleich am Gebäude. Und so kann man natürlich dann auch eine vielleicht reduziertere Gestaltung mit der Natur kombinieren und hat dann eigentlich das Optimum für uns Menschen. Also diese Kombination mögen wir besonders gern.
Jetzt waren wir bei den Patentrezepten, aber wir Menschen sind ja doch irgendwie alle sehr unterschiedlich. Was jetzt der eine super findet, also vielleicht eine begrünte Fassade oder Holzfassade, dann gefällt dem anderen wieder gar nicht. Und der sagt, ach, ich finde das eh schön, die weißen, gleichen Fassaden mit den grauen Fensterläden finde ich super. Oder bestes Beispiel Haus am Land versus Wohnung in der Stadt. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Mhm. Wie wichtig ist es denn auch, dass man seine eigenen Wünsche kennt und die artikulieren kann?
Das ist wichtig, sich da Gedanken zu machen. Genau, was brauche ich grundsätzlich und was ist in der Lebensphase jetzt das Richtige für mich? Wenn man die Chance hat, sich darüber Gedanken zu machen, die hat man natürlich nicht immer. Ja. Diese eigenen Wünsche zu erkennen, hilft einfach, um die bestmögliche Lebenssituation für sich zu finden. Das heißt, wir haben natürlich alle als Menschen Grundbedürfnisse, die ähnlich sind, wie du schon gesagt hast. Und im Detail aber unterscheiden sie sich dann eben doch. Und ein Aspekt, der sich unterscheidet, und das finde ich ganz spannend, ist zum Beispiel das Bedürfnis, dass wir uns selber repräsentieren nach außen. Das schwankt zum Beispiel extrem stark bei den Menschen. Da gibt es Menschen, denen ist das völlig egal, und andere, die haben ein sehr großes Bedürfnis danach, sich nach außen einfach auch darzustellen.
Also mit der Wohnung Wohnraum?
Bei Häusern sieht man das ganz gut, bei den Vorgärten zum Beispiel. Ne? Da gibt es Vorgärten, die sind relativ normal gestaltet und da gibt es welche, die sind sehr exklusiv, extravagant oder einfach zeigen einfach sehr viel von der Persönlichkeit oder von der Familie, die da wohnt. Ne? Da ist das Bedürfnis einfach stärker ausgeprägt zum Beispiel.
Inwiefern ist es denn dann auch für Stadtplanerinnen und Stadtplaner wichtig, dass man diese eigenen Wünsche formuliert oder wie kann sich das auch beeinflussen?
Also nochmal zu dem, sich selber zu kennen und eben die Wünsche zu wissen, die man hat, das hilft natürlich zu entscheiden, wo suche ich denn überhaupt meinen Lebensraum, meinen Wohnraum? Suche ich ihn mir eher in der Nähe eines Waldes, weil ich weiß, ich gehe wahnsinnig gern laufen im Wald und mir tut das gut im Alltag und ich möchte kurze Wege dorthin haben? Oder habe ich das Thema, ich möchte bei meiner Familie sehr nah sein? Ja, dann schaue ich dort vielleicht. Oder wie lang sind Arbeitswege? Pendeln ist ein typischer Stressfaktor im Alltag. Wenn ich den reduzieren kann, hilft das. Oder kann ich mit dem Rad in die Arbeit fahren und macht das sogar Freude? Also kann ich da Dinge kombinieren? Das sind alles Aspekte, die man mitdenken muss. Das soziale Leben ist ganz wichtig. Auch wo sind Vereine situiert, wenn ich mir eine Wohnung suche? Ja.
Sollte man sich da vielleicht eine Prioritätenliste machen, wenn man gerade sagt, okay, man ist vielleicht nicht so happy mit seinem Wohnraum, dann hilft sowas?
Eine gute Idee, genau, sich klar zu machen, was ist mir wirklich im Alltag wichtig, nicht nur am Wochenende oder sonst irgendwann, und wie möchte ich diese Möglichkeiten der Erholung oder meinen Alltag bestmöglich einfach gestalten.
Genau. Und wenn man dann die Wünsche hat, was macht man dann damit? Also dann kann man nicht sagen, schnipp, und jetzt schaut mein Wohnraum so aus.
Nein, aber man kann dann einfach anhand der Liste dann einfach schon mal gezielter suchen. Ne? Was zum Beispiel, in welcher Gegend sollte mein Wohnraum liegen am besten? Was braucht es? Stecke ich zum Beispiel auch gern die Hände in die Erde und ein bisschen, hat die Wohnanlage vielleicht, bietet sie einen Gemeinschaftsgarten oder ähnliches, ne? Wo man dann auch mit anderen das gemeinsam machen kann. Oder liebe ich das Wasser? Gibt es vielleicht sogar irgendwo eine Wohnanlage mit einem Schwimmbad? Da kann man dann einfach gezielt schauen. Man kann es nicht immer verwirklichen natürlich. Da muss man schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt im Umfeld, aber sich danach auf die Suche zu machen, ist doch schon mal ganz gut.
Hast du da noch andere Tipps? Wie lernt man sich selber kennen und verstehen, was einem beim Wohnen wichtig ist?
Eine Möglichkeit ist schon, die eigene Wohngeschichte ein bisschen zu reflektieren, zu überlegen, wie bin ich aufgewachsen, woran habe ich sehr gute Erinnerungen, an welche Aspekte zum Beispiel. Das sind meistens Dinge, die Menschen dann gerne auch mitnehmen in ihre zukünftigen Wohnräume. Also kennt man zum Beispiel das Gefühl, dass man mit der Oma in einer großen Wohnküche sitzt, dann ist vielleicht in einer zukünftigen Wohnung auch das Thema, eine Wohnküche zu haben, die jetzt vielleicht nicht mit der Couch und dem Fernseher in einem Raum ist, sondern ein eigener Raum ist, könnte dann ein interessanter Aspekt sein, zu schauen, dass man sich das wieder so gestaltet, weil es einfach dann ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Und das ist sehr individuell, solche Geschichten, solche Erinnerungen, die man dann weitertragen kann. Ja.
Und durch sowas fühlt man sich dann auch automatisch wohler in seinem Wohnraum?
Das trägt dazu bei, genau. Neben Materialien natürlich und all dem, was dazugehört, Privatsphäre, ganz wichtig.
Ja, Materialien, da waren wir kurz bei Holz, Begrünung. Mhm. Was kann man sich dann noch darunter vorstellen? Geht es dann nur um die Fassade außen oder auch wie die Wohnräume innen sind?
Es geht um beides, genau. Also der Stadtraum, was diese Monotonie und das Sicherheitsgefühl betrifft, da sind die Materialien in der Fassade, in der Straße, die Begrünung wichtig. Und wenn ich jetzt ins Innere gehe, habe ich ein ähnliches Prinzip. Also ich habe es vorher schon mal angesprochen, die monotonen Räume. Ne? Jetzt, wenn man sich vorstellt, man nimmt einen Raum her, der fast ausschließlich weiß gestaltet ist oder grau-weiß, dann ist das im ersten Moment manchmal recht entspannend, weil wir haben nämlich eine kurzfristige Raumwirkung und eine langfristige. Die sind sehr unterschiedlich manchmal. Das muss man einfach wissen in der Planung. Jetzt kann die kurzfristige Raumwirkung bei diesem weißen Raum oft, wie gesagt, entspannend sein, entlastend. Ne? Man kommt zur Ruhe und so weiter. Die langfristige Wirkung ist genau das Gegenteil davon. Das heißt, wir sind gereizt, eher irritiert, manchmal auch ein bisschen niedergeschlagen, ja? Weil uns dann eben diese Reize fehlen, diese Vielfalt in der Wahrnehmung. Genau. Also das ist für ganz wenige Menschen, sind so weiße Räume wirklich gut geeignet.
Spannend, dass aber gerade jetzt auf Social Media und TikTok ganz viel diese Trends in die Richtung gehen, dass alles weiß-beige, möglichst wenig Dekoration, möglichst clean irgendwie ist. Ja. Das ist eigentlich eine spannende Entwicklung, wenn das auf lange Sicht uns nicht gut tut oder den meisten Menschen zumindest nicht gut tut.
Ja, das muss man wirklich genau hinterfragen für sich selber und reflektieren. Es tut wirklich, würde ich sagen, eher nur den Menschen gut, die tatsächlich viel unterwegs sind, wenig zu Hause sind und dann runterkommen. Aber jemand, der zum Beispiel länger zu Hause ist oder auch ein Kind zu Hause betreut, ja, oder Homeoffice viel macht, da sind solche Räume dann schwierig, weil man dann wirklich sehr viel Zeit drin verbringt.
Wie wichtig sind denn in dem Zusammenhang auch finanzielle Ressourcen? Also muss gutes Wohnen immer teuer sein?
Nein, muss es überhaupt nicht. Es kann teuer sein, also wenn ich mir die Penthouse-Wohnung im ersten Bezirk mit U-Bahn-Anschluss wünsche und Palmen am Dach, wird sicher teuer. Ansonsten geht es eben darum, um diese anderen Qualitäten. Ne? Sehe ich von meinem Fenster einen Baum zum Beispiel? Habe ich meine Privatsphäre gut geschützt in der Wohnung? Also so, dass mir nicht alle reinschauen können. Das heißt, dass ich mich einfach frei bewegen kann in der Wohnung.
Zum Beispiel Vorhänge.
Vorhänge, manchmal Es gibt Wohnsituationen, da reichen Vorhänge dann nicht, da wird es dann wirklich schwierig. Aber viel kann man natürlich mit Vorhängen machen in normalen Wohnsituationen, genau. Schwierig wird es in Erdgeschosswohnungen zum Beispiel, wo dann alles offen ist, wo es keine Zäune gibt und so. Da ist die Privatsphäre dann nicht schützbar sozusagen, da geht es fast gar nicht. Das sind schwierige Situationen, also da würde ich eher sagen.
Also das kann man sich nur suchen, wenn es auf der Prioritätenliste ganz unten steht, die Privatsphäre sozusagen.
Das wird, ja, aber das würde ich nicht empfehlen.
Warum weil nicht? Weil es so ein Grundbedürfnis ist, oder?
Genau. Die Privatsphäre ermöglicht uns einfach tatsächlich aus den sozialen Rollen rauszugehen, die wir haben in der Gesellschaft, uns zurückzuziehen, auch von der Nachbarschaft, wenn wir das wollen. Und wir müssen einfach die Chance haben, das zu regulieren, wenn wir in Kontakt treten wollen mit der Umgebung oder wenn nicht. Das heißt, wenn uns das aufgezwungen wird, ist es für uns auf Dauer schwer auszuhalten, weil wir dann eine Art Kontrollverlust erleben. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, den Zugriff sozusagen, ja, visuell oder jetzt im Kontakt, selbst zu regulieren. Und das brauchen wir. In unserer privaten Wohnung haben wir den höchsten Kontrollanspruch an den Raum, den wir haben grundsätzlich. Und da wollen wir bestimmen, mit wem wir Kontakt aufnehmen und wann und wie und wer uns wann wie sieht.
Was sind denn Dinge, die jetzt vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer im ersten Moment nicht kennen oder an die sie nicht denken, wenn es um gutes Wohnen geht? Also Dinge, die das Leben vielleicht bereichern können in Wohnräumen, aber an die man jetzt so im ersten Moment einfach nicht denkt. Ich meine, klar, Privatsphäre, das ist was, das fällt, glaube ich, fast jedem ein, aber vielleicht kannst du das deiner Erfahrung einfach ein bisschen mehr mitteilen.
Ja, ein typisches Beispiel ist, dass beim Wohnen mit Kindern nicht daran gedacht wird, dass zum Beispiel Kinder einfach sich ganz gerne bei den Erwachsenen aufhalten, aber oft gar nicht unbedingt jetzt mit ihnen in Aktion sind, sondern quasi daneben sein wollen. Gestört, ungestört für sich selber irgendwie beschäftigt sein wollen, mal kurz den Kontakt suchen und dann aber wieder mit sich selbst beschäftigt sind. Das heißt, es ist da wichtig, in den Wohnräumen einfach zu schauen, okay, habe ich in der Nähe der Küche und im Wohnzimmer, habe ich ein Eck irgendwo oder eine Nische, wo tatsächlich ein Kind sich gut aufhalten kann, ohne dass es ständig im Weg ist. Weil das produziert dann oft total unnötige Konflikte in der Familie, wenn das Kind ins Zimmer geschickt wird und eigentlich aufgrund seiner natürlichen Entwicklung das Bedürfnis hat, in der Nähe der Eltern zu sein. Und also diese Dinge sollte man unbedingt mitdenken. Und das wird meistens einfach, da wird total unterschätzt, wie wichtig oder welchen Einfluss der Raum da hat auf diese Dynamik in der Familie.
Es gibt ja auch viele neue Konzepte, gerade bei modernen Gebäuden versucht man, Begegnungsflächen zu schaffen. Wir haben darüber gesprochen, Privatsphäre ist wichtig, aber auch eben die Möglichkeit, dass man selber entscheidet, okay, ich würde gerne mit anderen in Kontakt treten. Gibt es da Konzepte, wo du sagst, davon profitieren Leute total, wenn das in einem Gebäude vorhanden ist?
Es ist so, dass bei sämtlichen Konzepten und gerade bei innovativen Konzepten es immer wichtig ist, zu schauen, okay, welche Bedürfnisse gibt es, kann ich die umsetzen und sind die richtigen Räume für die richtigen Bedürfnisse da sozusagen, genau. Und eine Raumsituation, die es weniger häufig gibt, die aber, finde ich, eine gute Qualität hat oder eine tolle Qualität für die Nachbarschaft hat, ist, wenn wir vom Eingangsbereich unserer Wohnung ein bisschen einen Raum zur Verfügung haben, um den zu gestalten. Das braucht nicht viel, das sind 1-2 Meter, also 2 Meter sind dann eh schon viel im Wohnbau, aber diesen persönlich zu gestalten und damit nach außen zu kommunizieren tatsächlich, das hilft sehr für die Nachbarschaftsbildung, weil es reduziert die Anonymität in dem Gebäude oder in der Siedlung, weil jeder nach außen ein bisschen sich erkenntlich zeigt sozusagen. Und es fördert einfach dann die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, wenn man vorbeigeht. Weil das so ein Bereich ist, wo man dann auch gerne mal draußen sitzt. Oder das ist einfach tatsächlich eine Kontaktzone und die geht im Wohnbau meistens unter. Die
also würde aber wie ein Mini-Vorgarten für Wohnungen.
Ja, genau, so in der Art, genau.
Wie sieht es aus? Gemeinschaftsräume, können die das ersetzen?
Gemeinschaftsräume sind wichtig, sie können aber nicht ersetzen, wenn die Raumstruktur selber nicht gemeinschaftsfördernd gestaltet ist. Also dann sind sie nur mit viel Aufwand, meiner Meinung nach, wirklich am Leben zu erhalten und zu bespielen. Da braucht es dann sehr viel Energie von einzelnen Beteiligten, um das zu machen, weil die Wohnbaustruktur selber die Begegnung fördern und unterstützen kann oder eben behindern kann oder man eigentlich bei manchen Strukturen sogar sagt, okay, ich möchte nichts mit meinen Nachbarn zu tun haben. Also auch das kann der Raum bewirken und Gemeinschaftsräume allein sind es nicht.
Es ist ja oft jetzt so, wenn wir wirklich in der Stadt bei Wohngebäuden sind, dass der Platz knapp ist. Trotzdem gibt es auch immer wieder so Ansätze, dass man sagt zum Beispiel, das Dach als Begegnungszone, funktioniert das?
Ja und nein. Also das Dach funktioniert dann besonders gut, wenn es wirklich eine Qualität hat, die ich sonst jetzt nicht habe. Also wenn jemand ein Schwimmbad am Dach hat, ist das super, genial, weil das dann ein Ort ist, den man bewusst aufsucht, weil das Schwimmen geht jetzt sonst im Gebäude nirgends anders. Und da kann man auch gut allein hingehen und trifft vielleicht dort andere und kann sich unterhalten und muss aber nicht. Wenn jetzt eine Dachterrasse ein Raum ist, der einfach nur eine Terrasse zum Hinsetzen ist und die vielleicht einen Ausblick genießen, wird sie deutlich weniger angenommen meistens. Manchmal passiert sogar, dass dann eigentlich Vandalismus passiert, weil dort keine informelle soziale Kontrolle da ist. Das muss man sehr genau dann im Projekt abwägen, von der Größe des Projekts, von den Zugangsmöglichkeiten. Ja, also man kann es nicht pauschal beantworten.
Jetzt, wenn wir nochmal beim Projekt sind, wir haben ein paar der Bedürfnisse schon so kurz definiert, die wir alle haben. Was ist dann aber jetzt die Herausforderung oder was machst du in deinem Job? Quasi, du möchtest ja Übersetzerin sein zwischen den Bedürfnissen und dem, was die Projektentwickler machen. Wie gelingt das oder was braucht es da, um diese Bedürfnisse dann auch alle so umzusetzen?
Also es gibt zwei Zugänge. Das eine ist, es gibt eine fertige Planung und ich analysiere diese Planung nach den Bedürfnissen, die wir haben und schaue, erfüllt die Planung diese Bedürfnisse oder nicht oder unterstützt sie bei der Erfüllung. Das ist das eine. Das heißt tatsächlich, ich gehe die Erschließung durch, zum Beispiel die Gemeinschaftsräume, die Wohnungen, nach all den Kriterien, die es da gibt, die einen guten Lebensraum ausmachen, von Sicherheitsthemen, Erholung, Gemeinschaftsbildung, Gestaltungsmöglichkeiten, Aneignungsmöglichkeiten, sensorische Qualitäten, Wahrnehmungsraum. Und der andere Aspekt ist der, dass ich in der Planung tatsächlich dabei bin. Das heißt, da kann ich schon in der Planung einfach mithelfen, das Bestmögliche rauszuholen aus dem Projekt.
Ist es denn noch möglich, wenn ein Projekt bereits existiert, dass man sagt, okay, man kontrolliert das dann im Nachhinein und verändert dann noch was?
Das kommt darauf an. Es ist, man kann oft Dinge noch ein bisschen verbessern. Gerade wenn es um die Freiraumsituation geht und um diese Zonierung von öffentlich bis privat, also diese Abstufung der einzelnen Raumsequenzen sozusagen, das hat auch mit Sicherheit und Erholung zu tun. Da kann man oft noch einiges machen. Manchmal ist es schwierig. Da sind es wirklich dann nur Behelfsmaßnahmen, wo man versucht, einfach zu kompensieren, tatsächlich.
Weil jetzt Hörerinnen und Hörer denken sich vielleicht, okay, meine Wohnsituation, das ist jetzt nicht so super, aber ich kann mir gerade nichts anderes suchen. Gibt es da was, was man machen kann, um einzelne Bedürfnisse vielleicht selber auch besser zu befriedigen oder in Kontakt zu treten mit Hausverwaltung etc.? Können die dann so auch kleine Maßnahmen setzen?
Das Schwierige ist meistens, dass wir die Bedürfnisse, wir sind uns dessen nicht bewusst, dass wir sie haben oder dass sie jetzt gerade nicht erfüllt werden. Also wir haben nur das Gefühl, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht zufrieden mit meiner Wohnsituation. Manchmal weiß man es, warum es ist. Oft weiß man es eigentlich nicht so genau. Darum ist das schwierig tatsächlich. Wenn es jetzt darum geht, man möchte mehr Natur oder mehr gestalten in der Wohnanlage, dann natürlich. Ne? Das ist meistens das, was noch am leichtesten geht, zu sagen, okay, also ich möchte, irgendwie soll es lebendiger werden, es soll mehr kollektiv personalisiert werden sozusagen. Also die Hausgemeinschaft soll mehr sichtbar werden in diesem Wohnraum oder in diesem Wohnumfeld. Das sind, glaube ich, die besten Möglichkeiten für Hausverwaltungen, da zu unterstützen.
Also deswegen ist es auch so wichtig, dass man seine Bedürfnisse überhaupt kennenlernt.
Genau, genau.
Gut, danke Andrea. Ich würde sagen, das war's für heute.
Sehr gerne, danke.
Das war's mit Lebensraumgestalten für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast gerne und lasst eine Bewertung da. Dieser Podcast wird ermöglicht durch Wien Süd. Weiterführende Links und Informationen zu unserem Gast findet ihr in den Shownotes. Lebensraumgestalten ist eine Produktion von Art Phalanx im Auftrag von Wien Süd. Redaktion Gerald Annetzhuber, Produktion, Schnitt und Sounddesign Kaspar Ahrens, Moderation ich, Laura Franz.